Zunächst errichtete Mose das Zelt. Dazu steckte er die Bretter in die Socke, brachte dann die Riegel an und stellte die Säulen auf. Dann breitete er die Zeltplane darüber aus und legte die Schutzdecke darauf, so wie der Herr es ihm befohlen hatte. Mose legte die beiden Gesetzestafeln in die Bundeslade, steckte die Tragstangen durch die Ringe und legte die Deckplatte auf die Lade. Dann brachte er die Bundeslade in das Zelt Gottes und hängte den Vorhang davor, so dass der Vorhang die Bundeslade verdeckte, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Anschließend stellte er den Tisch in das Zelt Gottes, vor den Vorhang vor dem Allerheiligsten, an die Nordseite des Zeltes Gottes. Er schichtete die Schaubrote auf dem Tisch zu zwei Stapeln auf, wie der Herr es ihm aufgetragen hatte. Auf die südliche Seite des Zeltes Gottes, dem Tisch gegenüber, stellte Mose den Leuchter. Dann setzte er die Lampen vor dem Herrn auf, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Auch den goldenen Räucheraltar stellte er im Zelt Gottes vor den Vorhang auf. Darauf verbrannte er wohlriechenden Weihrauchgemisch, wie der Herr es ihm aufgetragen hatte. Dann hängte Mose den Vorhang am Eingang des Zeltes Gottes auf und stellte den Brandopferaltar vor den Eingang des Zeltes Gottes. Anschließend brachte er auf ihm ein Brand- und ein Speisopfer dar, wie der Herr ihn angewiesen hatte. Danach stellte er das Wasserbecken zwischen dem Zelt Gottes auf dem Altar auf. Er füllte es mit Wasser, damit die Priester und Mose sich darin ihre Hände und Füße waschen konnten. Jedes Mal, wenn sie das Zelt Gottes betreten oder an den Altar treten wollten, reinigten sie sich dort, so wie der Herr es Mose befohlen hatte. Schließlich errichtete Mose die Wände des Vorhofs rund um das Zelt Gottes und den Altar, und er befestigte den Vorhang am Eingang des Vorhofs. Als Mose das Werk vollendet hatte, bedeckte die Wolke das Zelt Gottes und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte es. Mose konnte das Zelt Gottes nicht mehr betreten, weil die Wolke sich darauf herabgesenkt und das Zelt Gottes mit der Herrlichkeit des Herrn erfüllt hatte.
In den letzten zehn Wochen genau genommen, ging es in unseren Gottesdiensten hier bei Mittendrin um eine Geschichte, die vor ungefähr 3500 Jahren stattgefunden hat, die aber von ihrer Relevanz, davon sind wir überzeugt, auch heute nichts eingebüßt hat. Und zwar ging es in den letzten zehn Wochen um die Geschichte des Volkes Israel und darum, wie dieses Volk damals Gott erlebt hat. Wir haben zum Beispiel gehört, dass dieses Volk versklavt war und dann erleben durfte, wie Gott dafür gesorgt hat, dass es freigekommen ist. Wir haben auch gesehen, wie Gott die Macht des Bösen gebrochen hat und eine unüberwindbare Trennung zwischen dieses Volk und die ehemaligen Sklaventreiber gebracht hat. Und wir haben auch gehört, wie Gott das Volk auf eine abenteuerliche Reise durch die Wüste geführt hat. Und das Volk durfte immer wieder erleben, wie Gott irgendwie ihre Bedürfnisse gestillt hat. Dann haben wir gehört, dass Gott diesem Volk ein ganz besonderes Angebot gemacht hat. Und das Angebot lautete: Tut das, was ich euch sage, und dann werdet ihr meine Repräsentanten in dieser Welt sein, mein Volk. Ihr sollt die Menschen um euch herum auf mich aufmerksam machen, und ich werde bei euch sein und für euch da sein. Das Volk war wild entschlossen, fand das total super und hat gesagt, jo, wir sind dabei. Und genauso schnell, wie die Begeisterung da war, war sie auch wieder verflogen. Und sie haben ihren Teil der Abmachung gebrochen. Sie sind Gott untreu geworden. Und dann mussten sie sich die Frage stellen, darum ging es letzte Woche, haben wir überhaupt ein ehrliches Interesse an Gott? Interessieren wir uns wirklich für Gott selbst? Oder interessieren wir uns nur für die Dinge, die wir von ihm bekommen könnten, für das, was wir uns von ihm erhoffen? Ist Gott uns tatsächlich wichtig? Oder sind uns eigentlich nur unsere eigenen Bedürfnisse wichtig? Und Gott ist einer von vielen Faktoren, den wir halt mit ranziehen, um unsere Bedürfnisse irgendwie zu stillen. Und wir haben uns in den letzten Wochen diese Geschichte des Volkes Israel angeguckt und sind dieser Geschichte so Schritt für Schritt nachgegangen. Und wir haben immer wieder gemerkt, all die Dinge, die damals passiert sind, die waren auch Hinweise darauf, dass genau das, was damals passiert ist, später nochmal passieren würde, aber auf eine zugespitzte Art und Weise. All das, was die Israeliten damals erlebt haben, das können wir heute auch erleben, und zwar dadurch, dass Jesus all das später nochmal aufgegriffen hat. Jesus will uns zum Beispiel eine Freiheit schenken, genauso wie Israel damals befreit wurde. Nur Jesus will uns eine Freiheit schenken, die weit über politische Freiheit hinausgeht. Jesus will auch Bedürfnisse von uns stillen, die weit über Hunger und Durst hinausgehen. Und Jesus will uns eine Beziehung zu Gott ermöglichen, die weit über so ein Wenn-Dann-Verhältnis hinausgeht. Eine Beziehung, die nicht an Bedingungen geknüpft ist. Jesus bringt letztendlich all das, was in diesen Geschichten angedeutet wird, zu seiner vollen Entfaltung und macht es allen Menschen zugänglich. Nicht nur einem Volk, nicht nur diesem einen Volk Israel, sondern allen Menschen aus allen Nationen. Und das ist unsere Überzeugung als Kirche, und deswegen gibt's uns als Kirche auch. Weil all diese Texte nicht nur damals wichtig waren, sondern auch heute noch eine Relevanz für uns haben. Weil all das, was in diesen Geschichten passiert ist, später von Jesus nochmal aufgegriffen und sogar übertroffen wird. Heute geht diese Predigtserie Gott erleben, mit Mose im Glauben wachsen, zu Ende. Wir haben den Text eben gelesen, um den es heute geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass manche von euch die Frage quält, warum endet so eine spannende Geschichte, wie wir sie in den letzten Wochen verfolgt haben, mit einer Bauanleitung für ein Zelt? Also wieso ist das denn bitte wichtig? Inwiefern ist das relevant für mein Leben? Also machtvoller Auszug aus Ägypten, mitten durchs Schilfmeer hindurch, Gott versorgt in der Wüste und dann die Bauanleitung für ein Zelt. Wozu? Tolkien hat doch auch nicht ans Ende von Herr der Ringe noch eine IKEA-Anleitung dran geklatscht. Was ist an diesem Text so wichtig, dass er in der Bibel steht und dass wir uns heute mit diesem Text beschäftigen müssen? Und ich glaube, um den Sinn dahinter zu verstehen, müssen wir einmal ganz ans Ende von diesem Text springen. Und damit will ich heute Morgen anfangen. Da wird nämlich eine Aussage gemacht, an der deutlich wird, dass es sich hier nicht nur um eine Bauanleitung handelt. Am Ende des Textes wird gesagt, als das Zelt fertig war, erfüllte die Herrlichkeit Gottes das Zelt. Die Herrlichkeit Gottes hat dieses Zelt erfüllt. Und da fragt man sich natürlich, was ist denn eigentlich die Herrlichkeit Gottes? Wir benutzen dieses Wort herrlich ja meistens dafür, um Dinge zu beschreiben, die besonders schön, besonders außergewöhnlich, besonders beeindruckend sind. Ein herrliches Schloss zum Beispiel, davon haben wir ja ein paar in Potsdam. Oder herrliches Wetter hatten wir auch öfter mal dieses Jahr. Oder ein herrliches Tor beim Fußball. Und wenn die Bibel diesen Begriff benutzt, Herrlichkeit, dann ist was Ähnliches gemeint. Dann meint es nämlich das Schöne und das Außergewöhnliche und das Beeindruckende an Gott. Und zwar nicht nur so einen kleinen Ausschnitt davon, sondern mit der Herrlichkeit Gottes ist das gesamte herrliche Wesen Gottes gemeint. Alle Wesenszüge und Charaktereigenschaften Gottes in gebündelter, schonungsloser Form. Herrlichkeit. Und das Wesen Gottes ist so schön und so prachtvoll und so makellos und so gewaltig und so unendlich groß, dass wir, unvollkommen und begrenzt, wie wir sind, es nicht ertragen könnten, dieser Herrlichkeit unmittelbar ausgesetzt zu sein. Mose war nicht mehr in der Lage, das Zelt zu betreten, heißt es hier in dem Text. Er hätte diese Intensität der Herrlichkeit Gottes nicht ertragen. Jemand hat mal gesagt, wenn du unvollkommen bist, dann ist die Gegenwart Gottes gefährlich für dich. Nicht, weil sie schlecht wäre, sondern weil sie so gut ist. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Sonne. Die Sonne ist auch schön und beeindruckend und außergewöhnlich, sogar lebensnotwendig. Aber wir können es letztendlich nicht ertragen, sie direkt anzugucken. Geschweige denn, dass wir uns ihr nähern könnten. Und damit im Hinterkopf macht, finde ich, diese Bauanleitung, die wir hier lesen, plötzlich viel mehr Sinn. Da ist ein Vorhang und dann ist da noch ein Vorhang und dann ist da noch ein Vorhang und dann ist da diese Plane, die übers ganze Zelt geworfen wird. Und vor einem der Vorhänge steht ein Reinigungsbecken und um durch den Vorhang durchgehen zu dürfen, muss man sich erstmal reinigen. Und vor einem anderen Vorhang steht ein Altar und um durch diesen Vorhang gehen zu dürfen, muss man erstmal ein Opfer auf diesem Altar darbringen. Und all das soll die Israeliten daran erinnern, wie rein und vollkommen die Herrlichkeit und das Wesen Gottes ist und wie unvollkommen sie im Gegensatz dazu sind. Eine Schranke nach der anderen, eine Sicherheitsvorkehrung nach der anderen schirmt die Herrlichkeit Gottes von der Außenwelt ab. So eingewickelt, eingepackt im Innersten dieses Zeltes versteckt sich die Herrlichkeit Gottes. Und ich habe mir gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Das kann doch nicht sein, dass die Herrlichkeit Gottes versteckt wird. Also, wenn es Gott tatsächlich gibt, ja? Wenn er tatsächlich so herrlich und so vollkommen und so schön ist, wie die Bibel das beschreibt, und so gut, dann kann es doch nicht ernsthaft sein, dass Gott langfristig vorhat, seine Herrlichkeit, seine Schönheit und seine Pracht irgendwo zu verstecken. Wenn sein Wesen so unvorstellbar schön und gut ist, sollte dieses Wesen dann nicht eigentlich eher überall auf der ganzen Welt zum Vorschein kommen, anstatt irgendwo versteckt zu werden? Die Bibel beschreibt Gottes Wesen mit Worten wie Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Mitgefühl, Sanftmut, Gerechtigkeit, Hoffnung. Das sind Charaktereigenschaften Gottes. Wenn das das Wesen Gottes ist, wenn das in gebündelter Reinform die Herrlichkeit Gottes ist, dann sollte das doch nicht in einem Zelt versteckt werden, oder? Dann sollte das doch überall sichtbar werden. Nach genau so einer Welt sehen wir uns doch alle, oder? Eine Welt, in der all das sichtbar wird. Warum versteckt Gott das in einem Zelt? Gönnt er uns das nicht? Lasst uns mal ganz an den Anfang der Bibel springen. Ins allererste Kapitel der Bibel. Da wird nämlich beschrieben, welchen Plan Gott mit dieser Welt und speziell auch mit uns Menschen hat. Und das wird so beschrieben. Da erschuf Gott den Menschen nach seinem Bild, als sein Ebenbild schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Frau. Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Zwei Sachen werden hier über uns Menschen gesagt. Erstens, wir sind nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt, dass Gott einen Teil seines Wesens in uns hineingelegt hat. Wir sind quasi darauf ausgelegt, seine Herrlichkeit und sein Wesen in dieser Welt zum Vorschein zu bringen. Man könnte auch sagen, wir sind als Träger der Herrlichkeit Gottes gemacht worden. Und wenn Gott dann zweitens sagt, dass wir die ganze Erde bevölkern und erfüllen sollen, dann hat das einen ganz einfachen Grund. Gott will, dass seine Herrlichkeit in der ganzen Welt sichtbar wird. Wir als die Träger seiner Herrlichkeit sollen die ganze Welt erfüllen, damit in allen Ecken der Erde seine Herrlichkeit sichtbar wird. Sein gutes, herrliches Wesen soll überall zum Vorschein kommen. Nicht nur an einem Ort, sondern in allen Ländern der Welt. Nicht nur in einem kleinen Zelt, versteckt hinter Vorhängen und Sicherheitsmaßnahmen in der Wüste Sinai, sondern überall. In dem kleinen Büro, in dem du Tag für Tag sitzt. In der Sporthalle, wo ich am Montag Sport gemacht habe. Im Bus auf dem Weg zur Party und im White House und im Kanzleramt und im Wartesaal beim Kinderarzt. Überall soll Gottes Herrlichkeit durch uns zum Vorschein kommen. In dir und in mir soll sich das Wesen Gottes entfalten und sichtbar werden. Ich glaube, jeder von uns kennt das, diesen Wunsch, etwas in uns zur vollen Entfaltung zu bringen. Wir nennen das meistens Selbstverwirklichung. Wir haben so eine Vorstellung davon, wer wir sein wollen, und das versuchen wir dann zur vollen Entfaltung zu bringen. Das wollen wir verwirklichen, das sollen alle sehen. Alle sollen sehen, dass ich ein guter Schreinermeister bin. Alle sollen sehen, dass ich eine gute Mutter bin oder ein guter Gastgeber oder eine coole Socke oder was auch immer. Und ich glaube, wir alle wollen etwas in uns verwirklichen und zur vollen Entfaltung bringen, weil wir genau darauf ausgelegt sind. Wir sind darauf ausgelegt, wir sind dafür gemacht, etwas in uns zur vollen Entfaltung zu bringen. Aber eben nicht nur den Schreinermeister oder die Mutter oder unsere Kochkünste oder unsere Sportlichkeit, sondern Ebenbild Gottes zu sein, Träger der Herrlichkeit Gottes zu sein, völlig unabhängig davon, ob ich Schreinermeister oder Mutter oder Pastor oder arbeitslos bin. Das schließt sich nicht gegenseitig aus, aber das eine übertrifft das andere um Längen. Wir geben uns oft damit zufrieden, den Schreinermeister oder die Mutter oder die Rechtsanwältin oder den Musiker in uns zu verwirklichen und zur vollen Entfaltung zu bringen, wo wir eigentlich darauf ausgelegt sind, noch viel mehr in uns zur vollen Entfaltung zu bringen. Wir sind darauf ausgelegt, viel mehr zu sein als das. Nicht nur ein Schreinermeister, sondern ein Schreinermeister, der die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck bringt. Nicht nur eine gute Mutter, sondern eine gute Mutter, die das Wesen Gottes in dieser Welt sichtbar macht. Wir geben uns damit zufrieden, uns selbst zu verherrlichen, obwohl wir eigentlich dafür gemacht sind, Gottes Herrlichkeit und Gottes Wesen in jedem Winkel dieser Welt aufstrahlen zu lassen. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Freundlichkeit und Gerechtigkeit und Treue und Frieden und Sanftmut und Mitgefühl und Freude. Gottes Ziel ist eine Welt, in der all das aus jeder Pore tropft. Eine Welt, die erfüllt ist von seiner Herrlichkeit. Mit uns als Trägern dieser Herrlichkeit. Und plötzlich wird uns bewusst, wie tragisch der Text eigentlich ist, den wir eben gelesen haben. Die Herrlichkeit Gottes, abgeschirmt von der Außenwelt, im hintersten Raum eines kleinen Zeltes inmitten irgendeiner Wüste. Und der Grund dafür? Die Bibel spricht davon, dass die Menschheit als Träger der Herrlichkeit Gottes unbrauchbar geworden ist. Wir haben gegen Gottes Plan rebelliert und uns damit selbst disqualifiziert. Wir tun ständig, und das kann, glaube ich, jeder bestätigen, wir tun ständig Dinge, die dem Wesen Gottes, wie es in der Bibel beschrieben wird, nicht entsprechen. Und das oft auch voller Absicht. Klar sind wir oft freundlich, aber wir sind halt auch oft nicht freundlich. Klar ist da Liebe in unserem Leben, aber oft ist da auch Bosheit in unserem Leben. Klar treten wir auch immer mal für Gerechtigkeit ein, aber ganz oft ist das, was wir sagen, tun und denken, auch ungerecht. Und das macht uns letztendlich unfähig, Träger der Herrlichkeit Gottes zu sein. Seine Herrlichkeit in ihrer Klarheit und Reinheit und Schönheit angemessen wiederzuspiegeln. Wir sind irgendwie mit daran schuld, dass die Welt nicht ganz so schön ist, wie sie sein könnte. Dass nicht überall Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kommt. Und wenn wir diese Unfähigkeit spüren, dann gibt es, glaube ich, zwei Dinge, zu denen wir tendieren, dass wir sie tun. Das kann erstens dazu führen, dass wir einfach unseren Anspruch runterschrauben. Ich muss doch nicht immer barmherzig sein. Ich kann doch auch mal an mich selbst denken. Und immer freundlich zu sein, also bitte, das ist doch sowieso heuchlerisch und unehrlich. Ich tue einfach immer genau das, was sich gerade richtig anfühlt und wonach mir gerade ist. Das muss reichen. Wir machen Abstriche. Weil wir es nicht ertragen können, glaube ich, noch nicht mal unseren eigenen Ansprüchen zu genügen. Geschweige denn den Ansprüchen eines perfekten und vollkommenen Gottes. Wir können das nicht ertragen. Das ist frustrierend, dass wir da immer wieder versagen. Also schrauben wir einfach die Ansprüche runter, bis auf ein Level, wo wir den Eindruck haben, ah, da könnten wir vielleicht den Ansprüchen genügen. Und dann strahlen wir vielleicht noch irgendwas aus. Aber es ist nicht mehr die Herrlichkeit Gottes. Es ist nicht mehr das, wozu wir eigentlich gemacht waren. Es kann zweitens aber auch sein, dass wir unseren Anspruch nicht weiter runterschrauben, sondern dass wir einfach immer verbissener versuchen, diesen Anspruch zu erfüllen. Wir strengen uns noch mehr an, freundlich zu sein oder mitfühlend zu sein oder für Gerechtigkeit einzutreten oder in Frieden zu leben. Wir strengen uns noch mehr an und wisst ihr, was dann passiert? Entweder klappt das ganz gut oder es klappt nicht. Wenn es nicht klappt, wenn wir trotz großer Anstrengungen immer wieder versagen, dann ist das unheimlich frustrierend. Und das kann dazu führen, dass wir an uns selbst verzweifeln. Das kann sogar dazu führen, dass wir anfangen, uns selbst zu verabscheuen und denken, boah, Thomas, wie kannst du nur so sein? Oder das mit der Anstrengung klappt ganz gut. Wir schaffen es, ein bisschen freundlicher zu sein. Wir schaffen es auch, gerechter zu sein. Wir schaffen es auch, geduldiger zu sein. Und plötzlich schleicht sich da was in unser Denken ein. Plötzlich werden wir stolz darauf, so ein guter Mensch zu sein. Es fühlt sich gut an, nicht so unfreundlich zu sein wie der Nachbar. Es fühlt sich gut an, nicht so skrupellos zu sein wie die, die keine Fairtrade-Klamotten kaufen. Und wir fangen an, uns anderen gegenüber moralisch überlegen zu fühlen. Wir werden hochmütig. Wir gefallen uns selbst und plötzlich wird unsere Freundlichkeit zu einem Mittel, gut vor anderen dazustehen. Plötzlich wird unser Gerechtigkeitssinn zu einem Mittel, uns anderen gegenüber überlegen zu fühlen. Und anstatt Träger der Herrlichkeit Gottes zu sein, tragen wir plötzlich unsere eigene Herrlichkeit vor uns her. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe so mein ganzes Leben schon irgendwie mit Gott zu tun. Und dieser letzte Punkt, das war immer meine Falle. Ich war überheblich. Ich habe das nicht wirklich raushängen lassen, das war eher so auf einer gedanklichen Ebene. Und deswegen habe ich das auch ganz lange nicht gemerkt. Aber irgendwann ist mir bewusst geworden, ich beanspruche die Ehre für die guten Dinge, die ich tue, für mich selbst. Und ich leite daraus eine moralische Überlegenheit gegenüber anderen ab. Ich gefalle mir dabei, Gutes zu tun und schaue auf Leute herab, die das halt nicht so machen wie ich. Und ich musste mir die Frage stellen, wieso mache ich all das eigentlich? Um Gott zu verherrlichen oder um mich selbst zu verherrlichen? Und das ist irgendwie eine Zwickmühle. Wenn wir die Ansprüche runterschrauben, geben wir einfach Teile dieses wunderschönen Wesens Gottes auf, das eigentlich in unserem Leben zum Vorschein kommen soll. Und wenn wir darauf hoffen, durch noch mehr Anstrengung die Wesenszüge Gottes in unserem Leben sichtbar zu machen, dann funktioniert das auch nicht, weil wir entweder versagen und frustriert sind oder überheblich werden. Im neueren Teil der Bibel, im Neuen Testament wird es einmal so ausgedrückt: Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Gott hatte den Menschen ursprünglich aufgetragen, die ganze Welt zu bevölkern und mit seiner Herrlichkeit die ganze Erde ausstrahlen zu lassen, also die Herrlichkeit Gottes in der ganzen Welt aufleuchten zu lassen. Teil 1, also die ganze Erde zu bevölkern, hat gut geklappt. Da sind wir gut drin, das ist kein Problem. Teil 2 hat irgendwie nicht geklappt. Und wisst ihr, was in diesem Text passiert, den wir uns eben durchgelesen haben? Indem Gott dieses Zelt aufstellen lässt und mit seiner Herrlichkeit da einzieht, macht er den ersten Schritt, um auch Teil 2 seines Planes zu verwirklichen. Er stellt dieses Zelt inmitten das Lager der Israeliten, um sie daran zu erinnern, hey, mir ist das wichtig, dass meine Herrlichkeit unter euch wohnt. Eigentlich sollte meine Herrlichkeit in jedem Einzelnen von euch stecken. Und eigentlich sollte meine Herrlichkeit auch nicht nur an diesen einen Ort konzentriert sein. Eigentlich sollte meine Herrlichkeit überall auf der ganzen Welt zum Vorschein kommen. Ich will mich nicht so von euch abgrenzen müssen mit all den Vorhängen und Sicherheitsvorkehrungen. Aber das hier ist mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Es beginnt ganz klein, mit einem Zelt, mit einem kleinen Zelt in der Wüste. Ein paar hundert Jahre später wird aus diesem Zelt ein Tempel in Jerusalem. Und noch ein paar hundert Jahre später stirbt in Jerusalem ein Mann an einem Kreuz, Jesus Christus. Und die Bibel berichtet, dass in dem Moment, wo dieser Mann am Kreuz stirbt, dieser Vorhang im Tempel, der die Herrlichkeit Gottes vom Rest der Welt abgrenzt, dass dieser Vorhang von oben nach unten in zwei reißt. Die Trennung, die da die ganze Zeit da war, ist irgendwie verschwunden, weil Jesus sie irgendwie überwunden hat. Noch ein paar Jahre später wird in einem Brief, den wir auch in der Bibel finden können, erklärt, dass ab sofort diejenigen, die an diesen Jesus Christus glauben, sozusagen der neue Tempel Gottes sind. Also der Ort, wo Gottes Herrlichkeit wohnt und aufleuchtet. Also als dieser Vorhang in dem Tempel zerreißt, wird damit deutlich, ab sofort ist dieses Tempelgebäude, was vorher das Zelt war, als Zwischenlösung nicht mehr nötig. Ab sofort sind Menschen wieder in der Lage, ihrer ursprünglichen Bestimmung nachzukommen. Ab sofort wird Gottes Herrlichkeit auf der ganzen Welt anfangen aufzuleuchten. Und zwar nicht in Gebäuden, sondern im Leben von Menschen. Und das ist möglich durch das, was da am Kreuz passiert ist. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, scheint irgendwie diese Zwickmühle aufgelöst zu haben, in der, die wir eben beschrieben haben. Diese Zwickmühle, entweder unsere Ansprüche runterzuschrauben oder unsere Anstrengungen so weit hochzuschrauben, dass wir verzweifeln oder überheblich werden. Und die geniale Lösung, die Jesus am Kreuz anbietet, lautet Gnade. Und Gnade ist so eine geniale Lösung, weil Gnade so ein Rundumschlag ist. Es gibt drei Probleme, die Gnade auf einmal löst. Das erste, die Bibel spricht davon, dass wir als Träger der Herrlichkeit Gottes unbrauchbar geworden sind, weil wir so viel falsch machen, weil wir immer wieder Schuld auf uns laden und letztendlich diesen Spiegel der Herrlichkeit Gottes, der wir sein sollten, immer wieder verschmutzen und verunreinigen. Und die Bibel sagt über Jesus an einer Stelle, er gab sein Leben, also er starb am Kreuz, um uns von unserer Schuld zu befreien und uns zu reinigen. Das heißt, das Erste, was Gnade macht, ist, es schrubbt erstmal so richtig ordentlich diesen Spiegel wieder sauber, indem es uns von unserer Schuld freispricht. Das ist Gnade. Wir haben das nicht verdient, es wird uns geschenkt. Und das versetzt uns überhaupt erst in die Lage, wieder die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln. Das Zweite, was Gnade macht, ist, es bewahrt uns davor, unseren Anspruch runterzuschrauben. Wir schrauben diesen Anspruch, den wir haben, ja immer weiter runter, in der Hoffnung, ihn dann erfüllen zu können, oder? Wir können das nicht ertragen, zu versagen, weil wir nicht wissen, wohin mit unserem Versagen. Aber die Gnade, die Jesus uns anbietet, die sagt uns, hey, lass den Anspruch so weit oben. Schraub ihn nicht runter, mach keine Abstriche. Und wenn du versagst, dann bin ich da für dich. Ich nehme dir dein Versagen nicht übel, sondern ich nehme dir dein Versagen ab. Du bist in meinen Augen wertvoll und geliebt, unabhängig von Erfolg oder Versagen. Und diese Gewissheit nimmt uns die Angst davor zu versagen und gibt uns damit Mut, den Anspruch nicht runterzuschrauben. Und das Dritte, was Gnade tut, Gnade bewahrt uns davor, überheblich zu werden und uns selbst zu verherrlichen. Wenn Gnade bedeutet, angenommen zu sein und geliebt zu sein, unabhängig von unserer Leistung, dann muss ich nicht länger versuchen, mir oder Gott oder sonst wem irgendwas zu beweisen. Ich kann das Richtige tun, einfach weil es schön ist, das Richtige zu tun und nicht, um selbst besser dazustehen. Auf der Grundlage der Gnade ist das Richtige tun nicht länger eine Belastung und auch nicht länger ein Mittel zum Zweck. Es wird eine Freude, das zu tun, was gut und schön ist. Das zu tun, was Gottes Wesen widerspiegelt. Selbst dann, wenn es uns mal schwerfällt. Selbst dann, wenn es uns nicht so lockerflockig von der Hand geht. Die Gnade, die Jesus uns am Kreuz zukommen lässt, die macht uns erstens frei von Schuld. Sie ermutigt uns zweitens, diesen Anspruch nicht runterzuschrauben und Abstriche zu machen. Und sie befähigt uns drittens dazu, das Gute zu tun, einfach weil es schön ist, das Gute zu tun. Weil es schön ist, die Herrlichkeit Gottes in dieser Welt wiederzuspiegeln und zum Vorschein zu bringen. Ohne Hintergedanken und ohne dieses lästige Gefühl, etwas tun zu müssen, weil ich das jetzt muss und eigentlich gar nicht will. Und genau das wollen wir als Kirche auch hier in Potsdam tun. Wir wollen nicht nur unsere Berufe oder unsere Hobbys oder was auch immer verwirklichen und immer besser darin werden, um dann anderen zeigen zu können, guck mal, wie toll ich bin. Wir wollen das in uns verwirklichen, von dem wir glauben, von Anfang an genau darauf ausgelegt gewesen zu sein. Nämlich das Wesen Gottes hier in Potsdam zum Vorschein zu bringen. Und zwar nicht einmal pro Woche in einem Gebäude, sondern da, wo wir sind, Tag für Tag. Wir träumen von einem Potsdam, wo Gerechtigkeit und Freundlichkeit und Liebe und Mitgefühl und Geduld und Freude aus jedem Winkel strahlen. Und wir wollen dazu beitragen, indem wir uns von Gott verändern lassen und immer mehr lernen, genau das zu sein. Wir wollen nicht nur Schreinermeister sein, sondern wir wollen sanftmütige Schreinermeister sein. Wir wollen nicht nur gute Mütter sein, sondern gerechte und liebevolle gute Mütter. Wir wollen nicht nur gute Musiker sein, sondern freundliche, gnädige, gute Musiker. Und wir wollen nicht nur coole Typen sein, sondern wir wollen coole Typen sein, die für Gerechtigkeit eintreten. Und so weiter und so fort. Und wir wollen das nicht tun, um danach denken zu können, dass wir irgendwie besser wären als irgendjemand sonst. Um uns dann überlegen fühlen zu können. Und wir wollen das auch nicht tun, weil wir irgendwie denken, uns irgendwas vor Gott erarbeiten zu müssen. Wir wollen das tun, weil wir diese Stadt lieben. Und die Menschen, die hier wohnen, lieben. Und weil wir Gott lieben und weil wir begeistert sind von seiner Herrlichkeit und seinem Wesen. Und weil wir glauben, dass eine Welt erfüllt von der Herrlichkeit Gottes eigentlich das Beste ist, was jedem von uns passieren kann. Jeder einzelne Mensch in Potsdam und in Deutschland und weltweit ist dazu bestimmt, davon bin ich überzeugt, Träger der Herrlichkeit Gottes zu sein. Aber das werden wir nicht, indem wir uns noch mehr anstrengen. Das werden wir, indem wir uns der Gnade Gottes ausliefern und uns Schritt für Schritt von ihr verändern lassen. Und wir werden nicht zack plötzlich zur Gerechtigkeit in Person oder zur Liebe in Person oder zur Geduld in Person. Aber Gott nimmt uns mit hinein in so einen Veränderungsprozess, sodass seine Herrlichkeit Stück für Stück immer mehr in uns zum Vorschein kommt. Wir sind, wenn wir uns dieser Gnade Gottes ausliefern, Träger der Herrlichkeit Gottes, aber wir sind es noch nicht vollkommen. Wir sind da auf einem Weg und Gott geht mit uns diesen Weg und verändert uns Stück für Stück. Und wie das ganz konkret aussehen kann, davon wird uns die Conny jetzt ein bisschen was erzählen. Conny, komm mal nach vorne. In der gesamten Predigtreihe in den letzten Wochen ging es ja darum, Gott zu erleben und auch um die Frage, wie wir Gott heute noch erleben können. Und Conny, ich wollte dich mal fragen, kannst du vielleicht mal von einer Situation erzählen, wo du den Eindruck hattest, tatsächlich irgendwie so einen Wesenszug Gottes irgendwie ausgestrahlt zu haben?
Ja, also vor einiger Zeit hatte eine sehr gute Freundin von mir, also wir kannten uns schon echt sehr, sehr lange, war irgendwie so mit, als wir Kinder waren, waren wir schon irgendwie voll dicke. Und sie hat dann einmal, hat sie mich angerufen und hat gesagt, Conny, ich habe was gemacht, was echt doof ist. Und hat mir das erzählt und mich hat das echt krass verletzt. Und dann hat sie so gesagt, ja, und wenn du jetzt böse bist auf mich, also ich kann es voll verstehen, das ist echt scheiße und so. Und dann habe ich gesagt, nee, du, ich bin nicht böse auf dich. Ich vergib dir das. Und ich dachte dann in dem Moment, was sage ich mir gerade? Das ist doch eigentlich total verrückt. Und sie konnte es irgendwie auch gerade nicht so richtig glauben und war total verblüfft. Ja, und irgendwie andere, die da davon ein bisschen mitbekommen haben, die haben auch gedacht, hey, das ist doch irgendwie, warum geht ihr jetzt denn nicht irgendwie einfach eure Wege und gut ist? Und ich habe in dem Moment irgendwie voll gemerkt, ich konnte das einfach, weil Gott mir vergibt, so diese Vergebung aussprechen. Hm.
Ja, was würdest du sagen, inwiefern war das, war die Gnade, die Jesus am Kreuz uns zur Verfügung stellt, inwiefern hat das einen Einfluss gehabt auf dich und auf dein Verhalten in dieser Situation?
Also, ich denke, das hat viel einfach damit zu tun, dass ich weiß, Gott ist gnädig mit mir und deswegen kann ich auch gnädig mit meiner guten Freundin sein und ihr die Dinge irgendwie vergeben, genauso wie ich, wie wenn ich manchmal selber meine Herrlichkeit vor mir hertrage, wie du es gesagt hast, wie auch Jesus mir da vergibt.
Cool. Danke, Conny, für diesen konkreten Einblick, wie das in unserem Leben aussehen kann. Wir wollen jetzt in eine Zeit gehen, wo wir auf das, was wir gehört haben, antworten können. In Liedern, in Gebeten. Wir werden nachher das Abendmahl feiern. Ja, lasst euch darauf ein.